Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift ist die Epistel vom heutigen Sonntag im ersten Brief des Petrus im 5. Kapitel.
Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Wir beten, Herr Jesus Christus, öffne in der Kraft deines Geistes unsere Ohren und Herzen. Rede zu uns durch dein lebendiges Wort. Lass uns darauf hören, ihm zu gehorchen und in aller Zuversicht danach zu leben. Amen. Liebe Gemeinde, die Epistel fängt an mit dem Satz: Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Demütigt euch. Das ist so viel wie Unterordnung. Unterordnung unter eine Instanz, die alle Macht hat über mein Leben. Und das soll ich auch noch freiwillig tun? Das kommt mir geradezu bedrohlich, beängstigend vor. Nein, das entspricht auch nicht dem stolzen Lebensverständnis in dieser Welt, in der ich lebe, mit dem die Menschen Herren der Verhältnisse sein wollen. Ja, es scheint so, als seien sie geradezu berauscht von dem fast hypnotisierenden Gedanken der Selbstbestimmtheit in allen Bereichen ihres Lebens. Unsere demokratisch-freiheitliche Gesellschaftsordnung, die wir am liebsten in alle Welt hinaus exportieren wollten, weil sie, wie wir meinen, die einzige Form sei, um Menschen in Würde und Selbstbestimmung leben zu lassen. Diese Ordnung sieht eine demütigende Unterordnung nicht vor. Im Gegenteil, Mündigkeit statt Demut. Das wäre das richtige Wort. Mündigkeit wäre das Wort, das die innere Haltung der Menschen beschreibt, die heute lebt. Dem mündigen Bürger werden Freiheit und Recht zugesichert. Einschränkungen und Vorschriften brauchen nicht unwidersprochen akzeptiert zu werden. Dagegen kann man klagen. Allgegenwärtig ist, dass jeder in den Grenzen des Gesetzes, die bestehen, verantwortlich ist für sich selbst. Denn er ist hinreichend aufgeklärt und könne daher selbst bestimmen, was für ihn richtig ist. Die christliche Ethik spielt dabei allerdings schon seit längerem über weite Strecken eine untergeordnete Rolle. Selbst wenn in der letzten Zeit Land auf Land ab immer wieder davon gesprochen wird, dass die christlich-abendländische Kultur bewahrt werden solle. Nein, den Christen wird da ein anderer Lebensrahmen in Aussicht gestellt. Es ist eine deutlich davon unterschiedene Erwartung an ein gelingendes und an ein sinngebendes Leben. Da ist zum Beispiel von Abhängigkeit die Rede, von ständiger Gefahr, von Schutzbedürftigkeit. In der Lage ist Zuspruch und Stärkung angesagt. Denn Petrus geht davon aus, dass das Leben in vielerlei Weise durchlitten werden muss, weil es von allen Seiten gefährdet ist. Und dabei spielt die Form, wie wir staatlich organisiert sind, gar keine Rolle. Petrus hat diese Worte gerichtet an eine Taufgemeinde, an die Älteren und die Jungen, als eine Art von warnender Mahnung. Er will sagen, jetzt, wo ihr Christus in euch habt nach eurer Taufe, werdet nicht wieder übermütig und glaubt allein an eure eigenen Lebensziele. Jetzt, wo Christus euch am Kreuz errettet hat von der Sklaverei des Gesetzes, geht nun miteinander in guter Weise um, ihr Alten und ihr Jungen, ihr Großen und ihr Kleinen, ihr Angesehenen und ihr Unbedeutenden. Jetzt, wo ihr Christus unter euch habt in seinem Wort und Sakrament, begegnet euch untereinander mit Rücksicht und mit Liebe und macht euch nicht größer und herrlicher, als ihr seid. Denn der gnädige Gott liebt seine Menschen in dieser Haltung. Da schließt sich dann die alles umfassende Aufforderung des Apostels ganz wie von selbst an. Demütigt euch also unter die gewaltige Hand Gottes. Die gewaltige Hand Gottes, liebe Gemeinde, haben wir überhaupt eine Vorstellung davon, von dieser Gewalt, die in dieser Hand Gottes ruht, unter der wir uns begeben sollen? Wenn wir darüber nachdenken, könnte dem einen oder anderen vielleicht eher bange werden. Gottes Macht ist so gewaltig. Wurde das bei meiner Taufe schon so deutlich und klar gesagt? Hat unsere Erziehung im Glauben diese Einsicht von Gottes Gewalt über mich bis heute befördert? Ist die Erkenntnis im Laufe des Lebens so gewachsen, dass wir mit dieser gewaltigen Macht wirklich rechnen? Haben wir uns also inzwischen darauf eingestellt? Vielleicht wäre es klüger, nicht gleich schon von Anfang an vom Leiden müssen und vom sich unterordnen müssen zu reden. Worauf lässt man sich denn da ein? Es wäre doch früh genug, erst dann darüber zu reden, wenn es alles eingetreten ist, nämlich das Leiden müssen und das sich unterordnen müssen, nämlich dann in der Zeit, wenn die Bewährung kommt. Liebe Gemeinde, im Grunde haben wir doch wohl allesamt immer wieder unsere Zweifel und Probleme damit, wenn in der Heiligen Schrift von Gottes Allmacht, von seiner gewaltigen Hand als Herr der Schöpfung die Rede ist. Ja, sie stellen sich ganz automatisch dieselben Fragen ein. Wenn doch Gott so gewaltig ist, warum sehen wir dann so wenig von seiner Gewalt und seiner Macht in der Welt, in unserem Leben? Wir würden uns ja leichter unter seiner Hand bergen und beugen, wenn wir sicherer wüssten, dass er als der Mächtige, als der Weltenregent, als der Gerechte auch wirklich der Handelnde ist. Aber wo sehe ich das denn? War er denn zum Beispiel in Auschwitz dabei? War er im Archipel Gulag da? War er in Srebrenica da? Ist er in Aleppo mit seiner gewaltigen Hand zu erkennen? Wie kann er zulassen, dass die Völker immer wieder neue Kriege gegeneinander führen und sich dabei die schlimmsten Grausamkeiten antun? Wo ist denn unser Gott mit seiner gewaltigen Hand? Ja, und das fragen wir uns auch, wenn es uns selber in unserem ganz eigenen Leben betrifft. Wenn es uns schlecht geht, wenn eine Krankheit uns die Kräfte raubt, wenn wir unseren Ehepartner verloren haben durch den Tod, wenn eine Ehe in eine Krise gerät und zu zerbrechen droht, wenn wir Arbeit verlieren und keine Perspektive in unserem Leben sehen. Jeder kann sich bei sich selber diese Liste vervollständigen und individualisieren. Sie ist unendlich lang. Die Bibel gibt auf diese konkreten Fragen keine direkt verwertbare Antwort. Ja, das Überraschende ist, dass unser Brief nur meint, in solchen Lagen kommt es darauf an, dass man sich unter Gott beugt. Seine Wege und Gedanken sind derart, dass er Menschen in Not führt oder zulässt, dass sie in Not geraten. Viele Beispiele sind dafür bekannt aus unserem eigenen Leben und auch schon aus der Bibel. Da ist zum Beispiel die Hanna, die Mutter Samuels. Sie hatte das ebenfalls erfahren müssen und sie stellt im Rückblick fest: Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und unter den Thron der Ehre erben lasse. Liebe Gemeinde, das ist es eben, dass Gott den, den er liebt, erzieht. Das heißt, er zieht ihn zu sich hin. Diese Art der Erziehung im Glauben soll zu der Einsicht führen, dass Gott seine Gnade schenkt. Gott ist Gnade, wenn er dem Menschen als Schöpfer in seiner Liebe begegnet. Und eben darum lässt er es zu, dass wir in Not geraten und das Leid erfahren, damit wir lernen, uns auf ihn zu gründen, auf ihn zu hoffen. Es soll uns deutlich werden, dass wir nicht von ihm ablassen sollen, weil die Einsicht in seine Güte, dass er in Jesus Christus offenbart, die er in Jesus Christus offenbart hat, in uns stärker werden soll. Und darum heißt es hier in unserem Text: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Liebe Schwestern und Brüder, der Gott, der für uns ist, den haben wir auch immer vor uns. Das sollen wir uns merken. Daran haben Dietrich Bonhoeffer und viele andere geglaubt, als sie sich unter Gottes Hand beugten und den Tod vor Augen sahen. Und es gehört daher an dieser Stelle auch dazu, die Mahnung zur Demut und zur Unterordnung in dem Sinne, dass man auf die Rache verzichtet. Paulus sagt: Rächt euch selber nicht, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Liebe Gemeinde, hier ist von dem Widersacher Gottes die Rede in unserem Text. Der Widersacher Gottes, der die Schöpfung, seine gute Schöpfung, wie ein brüllender Löwe belauert und danach trachtet, wie er uns verschlinge. Dieser brüllende Löwe, der bedroht uns und macht uns Angst in unserem Leben. Wir alle sind ihm schon begegnet. Eine detailgenaue Personenbeschreibung seiner Maskerade ist nicht möglich. Einen Steckbrief kann man nicht zeichnen lassen. Weil er sich laufend ändert und seine Maskerade wechselt. Die schreckliche, unsichtbare und doch so wirkmächtige Kraft des Bösen, sie ist auf keinem Gruselbild der Mythologie auch nur annähernd zu erkennen. Das Böse in der Welt, das ist eben nicht nur meine Wiedergöttlichkeit, es ist auch nicht unser aller Hang zum alten Adam, zur Sünde. Die Bibel sieht bei dem Bösen etwas immer dahinter oder darin oder darüber. Eine unsichtbare Macht in der Welt. Eine Macht, die die Menschen und die Verhältnisse unfrei macht. Unfrei nach Vernunft und Gewissen, nach Gesetz und Evangelium zu entscheiden. Stattdessen will diese unsichtbare Macht zerstören und trennen, das Gute kaputt machen und von Gottes Liebe abbringen. Ich sehe zum Beispiel in dem sich immer weiter steigernden Rüstungswahn in unserer Zeit und in der Menschheit überhaupt ein Zeichen dieser diabolischen Macht. Angst, Anonymität, Raffinesse, Unsichtbarkeit, verheerende Zerstörung. Sie bereiten den Boden für das immer wiederkehrende gegenseitige Misstrauen von Regierungen, von Völkern und Menschen, die sich scheinbar gezwungen sehen, immer weiter so zu handeln. Da ist eine satanische Kraft am Werk, welche das Gute von Gottes Schöpfung zerstören will. Das ist, wie Luther uns lächeln lässt, indem er das Böse verhöhnt, der Affe Gottes. Der Affe Gottes, womit Luther sagen möchte, einer, der so tut, als wenn er es könnte. Einer, der so sein will wie, aber es in seiner Lächerlichkeit doch nie sein wird. So grausam sich auch seine Macht auswirkt, liebe Schwestern und Brüder, weil Christus da ist, kann der Teufel uns nicht mehr imponieren. Gott und Mensch auseinanderzutreiben, das kann ihm nicht gelingen. Aber selbst wenn Christus den Teufel am Kreuz von Golgatha entmachtet hat, müssen wir ihm trotzdem in unserem täglichen Leben widerstehen. Und das ist eben gemeint, wenn wir von Petrus ermutigt werden, uns unter die mächtige Hand Gottes zu bergen. Denn die Hand des Vaters hat auch Christus in der Stunde der Verführung, in der Angst, in der Stunde des Todes geholfen. Hat geholfen, nicht sich gegen Gott, den Vater, aufzulehnen, sondern sich unter seinen Schutz zu bergen. Denn nur da, unter der Hand seines Vaters im Himmel, war Christus sicher. Und nur da sind wir es auch. Ja, liebe Gemeinde, und genau dahin führt uns das alles immer wieder. Die Sorge. Wir sind voll der Sorge als Folge der Wirkung des Bösen auf uns. Wir haben Angst, ob wir damit in unserem Leben auch fertig werden. Wir haben Angst, ob wir das schaffen. Und wir zweifeln daran, ob Gott überhaupt in der Lage ist, konkret zu helfen. Aber gehört nicht die Sorge zu der ganz vernünftigen Grundausstattung unseres Lebens? Jeder Mensch sorgt sich doch. Und ist nicht im Grunde alle Sorge eigentlich Ausdruck unserer Ohnmacht und damit letztlich unseres Unglaubens? Der Apostel bietet uns jedenfalls an, alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Unsere Sorge auf ihn abzuwerfen, das heißt alle Sorge, wohlgemerkt. Und ich stelle mir das vor, dass man die Sorgen nicht einzeln benennt und wie am Fädchen ihm anhängt, sondern dass man sie in der ganzen Wucht dessen, was einem jedem Sorge macht, wirft wie ein Tuch, wie eine Last in einem Schwung auf ihn. Er will sie nehmen, er nimmt sie auf seine Schulter, er sagt, ich schaffe das, ich nehme deine Sünde zu mir und du bist frei davon. Abwerfen und Schutz suchen unter Gottes mächtiger Hand, das ist unser Glaube. Liebe Gemeinde, das Verhältnis Gottes zu uns ist das eben eines Vaters zu seinen geliebten Kindern. Wir wissen, er trägt uns durchs Leben, weil er uns jeden Einzelnen lieb hat. Wir sind ihm so kostbar und schützenswert wie sein eigener Augapfel. Er blickt uns an mit der Liebe des himmlischen Vaters. Keinen gibt er auf. Der Beweis für diese bedingungslose, uneingeschränkte Liebe zu Jesus Christus selbst ist sein Sohn. Seine Liebe erhält uns am Leben. Sie schützt uns an jedem Tag. Gott hat alle Macht eingesetzt, um uns zu retten, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand dieses liebenden Vaters im Himmel. Lasst alle Sorge fahren, alle Ängste lasst fahren, denn ihr seid hier sicher, heute, morgen und am Ende des Lebens. Denn der Gott aller Gnade, der dich berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird dich, auch wenn du eine kleine Weile leidest, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.